In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Pax vobis.
Ecum Spiritu tuo.
Lesung aus dem Buch der Psalmen. Ich will hören, was Gott redet. Frieden verkündet der Herr seinem Volk. Sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten. Seine Herrlichkeit wohnt in unserem Land. Es begegnen einander Huld und Treue. Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Treue sproßt aus der Erde hervor, Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. Auch spendet der Herr dann Segen und unser Land gibt seinen Ertrag. Gerechtigkeit geht vor ihm her und Heil folgt der Spur seiner Schritte. Wort des lebendigen Gottes.
Cari fratelli e sorelle,
liebe Brüder und Schwestern, heute machen wir uns auf, die Figur von Johannes von Salisbury kennenzulernen. Er gehörte einer der wichtigsten Schulen der Philosophie und Theologie des Mittelalters an, nämlich der Schule von Chartres in Frankreich. Auch er, wie die anderen Theologen, über die ich in den vergangenen Wochen in den Generalaudienzen gesprochen habe, hilft uns, zu verstehen, wie der Glaube in Harmonie mit den richtigen und gerechten Anstrengungen des Verstandes die Gedanken auf die geoffenbarte Wahrheit lenkt, in der der Mensch sein wahres Gut findet. Johannes wurde in England geboren, in Salisbury zwischen 1100 und 1120. Wenn wir seine Werke lesen, besonders seinen reichhaltigen Briefwechsel, verstehen wir oder lernen wir kennen die wichtigsten Etappen und Momente seines Lebens. Durch 12 Jahre hindurch, von 1136 bis 1148, studierte dabei an den wichtigsten und besten Schulen der Zeit und er hörte die Unterrichtsstunden der berühmtesten Meister. Er ging nach Paris, dann nach Chartres. Und von dort her wurde er am meisten geformt. Wie es damals üblich war, wurden die brillantesten Studenten von Herrschern oder Bischöfen angefragt, um ihre Mitarbeiter zu sein. Das geschah auch mit Johannes. Bernhard von Clairvaux, ein Freund von Johannes von Salisbury, stellte ihn den Johannes Theobald, dem Erzbischof von Canterbury, vor. Das war der hauptsächliche Bischofssitz in England. Und dieser nahm Johannes gerne in seinen Klerus auf. 11 Jahre hindurch, von 1150 bis 1161, war Johannes sein Sekretär und Kaplan. Er bemühte sich sehr stark, seine Dienste gut auszuführen. Und er war auch in diplomatischen Missionen unterwegs. Er fuhr 10-mal nach Italien, um die Verhältnisse zwischen England und Rom zu verbessern. In jenen Jahren war Hadrian der vierte Papst. Das war ein Engländer und er in Verband mit Johannes von Salisbury eine gute Freundschaft. In den nachfolgenden Jahren nach dem Tod von Hadrian IV. Im Jahr 1159 wurde die Situation in England schwierig. Die Spannung zur Kirche wuchs. Heinrich II. Nahm der Kirche Freiheiten und meinte, sich einmischen zu müssen in Interna der katholischen Kirche. Selbstverständlich hat sich Johannes von Salisbury dagegen aufgelehnt und genauso der Nachfolger von Theobald auf der Kathedra, auf dem bischöflichen Stuhl von Canterbury, der heilige Thomas Becket, der aus diesem Grund ins Exil ging. Johannes von Salisbury begleitete ihn nach Frankreich ins Exil, blieb in seinen Diensten, bemühte sich aber immer um eine Aussöhnung. 1170, als sowohl Johannes als auch Thomas Becket wieder in England zurück waren, wurde Thomas Becket in seiner eigenen Kathedrale ermordet. Er starb als Märtyrer und wurde sofort als solcher vom Volk verehrt. Johannes diente auch treu dem Nachfolger von Thomas Becket bis zu dem Jahr, in dem er zum Bischof von Chartres ernannt wurde, im Jahr 1176. Er war dort Bischof bis 1180, bis zum Jahr seines Todes. Aus dem Werk von Johannes von Salisbury möchte ich zwei Hauptwerke herausgreifen, die seine Hauptwerke eben sind und die elegant auf Griechisch sich nennen Metalogikon, das ist in Verteidigung der Logik, und Polykratikus, der Mann, der Staatsmann, könnte man in Deutsch übersetzen. Im ersten Werk wies er eine verkürzte Darstellung der Kultur zurück, die in der Kultur nur leeres Geschwätz sah. Johannes hingegen sagte, dass in der wahren Kultur die wahre Philosophie zu finden ist und dass es darauf ankommt, sich in der Weisheit fortzubilden und diese auch zum Ausdruck bringen zu können. Die einfache Wortgewandtheit ist etwas Leeres, wenn sie nicht vom Verstand beseelt wird. Die wahre Weisheit andererseits ist schwach, wenn sie nicht Worte findet, sich auszudrücken. Eine Weisheit, die das Wort nicht findet, kann zwar dem Einzelnen gegenüber seinem eigenen Gewissen helfen, wird aber niemals der Gesellschaft helfen. Das ist eine ganz wichtige Lehre, auch für uns heute. Das, was Johannes Eloquenz, also Wortgewandtheit nannte, das können wir heute wiederfinden in unserer Informationsgesellschaft, wo sehr viel an Wort gebraucht wird und viele geniale Mittel gebraucht werden, das Wort unter die Leute zu bringen. Und dennoch kommt es darauf an, dass wir Botschaften verkünden, die von Weisheit durchdrungen sind. Das heißt, die auf die Wahrheit, auf die Güte und auf die Schönheit abzielen. Und das ist eine große Verantwortung, die all jene betrifft, die auf dem vielschichtigen Gebiet und komplexen Gebiet der Kultur tätig sind, der Verständigung, das heißt auf dem Gebiet der Medien. Im Metalogikon beschäftigt sich Johannes mit dem Problem der Logik zu seiner Zeit, ein Thema von großem Interesse. Und er stellte eine grundlegende Frage, was kann eigentlich der menschliche Verstand erkennen? Bis zu welchem Punkt kann der Verstand jenem Bestreben des Menschen gerecht werden, die Wahrheit zu erkennen? Johannes von Salisbury hat hier eine ganz moderate Position eingenommen und er war hier von Aristoteles und Cicero beeinflusst. Er schreibt, dass der menschliche Verstand normalerweise Erkenntnisse erlangt, die nicht immer 100% sicher sind, sondern die wahrscheinlich sind und denen zum Teil auch in den Bereich der Meinung gehören. Die menschliche Erkenntnis ist, so sagt er, imperfekt. Sie ist nicht vollkommen. Sie ist der Begrenztheit des Menschen unterworfen. Aber diese Erkenntnis wächst und wird vollkommener durch die Erfahrung und durch die Mithilfe und viele Versuche des Verstandes, die Dinge richtig zu ergründen. Die Begriffe, die sich dabei bilden, bei dieser verstandesmäßigen Durchdringung, orientieren sich an der Wirklichkeit. Und das auch dank der wissenschaftlichen Diskussion. Und dieses Wissen bereichert sich über die Generationen hinweg. Nur in Gott ist die wahre, vollkommene Wissenschaft, die dem Menschen zumindest teilweise in der Offenbarung zuteil wird. Und deswegen entfaltet die Wissenschaft des Glaubens, die Theologie, die Möglichkeiten des Verstandes und hilft, mit Demut in der Erkenntnis der Geheimnisse Gottes voranzuschreiten. Der Gläubige und der Theologe, die unseren Schatz des Glaubens vertiefen, öffnen sich auch einem ganz praktischen Wissen, das die menschlichen Handlungen des täglichen Lebens beurteilt. Das heißt, sie öffnet sich für die moralischen Gesetze, um die Tugenden zu erlangen. Die Güte Gottes, schreibt Johannes von Salisbury, hat uns sein Gesetz gegeben, das uns sagt, welche Dinge für uns nützlich sind, erkannt zu werden, und uns darauf hinweist, was erlaubt ist, von Gott zu wissen und was gerecht ist, zu untersuchen. In diesen Gesetzen wird der Wille Gottes offenbar, dem wir alle uns in angemessener Weise unterwerfen müssen. Johannes von Salisbury sagt, es gibt eine objektive und unveränderliche Wahrheit, deren Ursprung in Gott zu finden ist. Und diese Wahrheit ist dem menschlichen Verstand zugänglich. Und zwar ist sie wichtig für sein praktisches und soziales Verhalten. Es handelt sich hier um ein natürliches Recht, dem alle menschlichen Rechte und jede positive Gesetzgebung Maß nehmen müssen, damit sie das wahre menschliche Gut voranbringen können. Dieses natürliche Gesetz ist von einer Eigenschaft gekennzeichnet, die Johannes Equitas nennt, Angemessenheit oder Gerechtigkeit. Das heißt also, die angemessene Anwendung an jeden Menschen mit seinen Rechten. Aus dem natürlichen Gesetz folgen für uns Regeln und Gesetze, die unter gar keinen Umständen von irgendjemand aufgehoben werden können und für alle Zeiten und alle Völker gültig sind. Auch wenn Johannes in diesem Werk auch Dinge seiner Zeit anspricht, die uns heute nicht mehr so interessieren, so ist doch ganz, ganz wichtig, was er hier sagt, nämlich das Verhältnis zwischen dem Naturgesetz und dem positiven Gesetz unter dem Blickwinkel eben der Gerechtigkeit und der Angemessenheit. In unserer Zeit, besonders in einigen Ländern, öffnet sich eine wirklich angstmachende Kluft zwischen dem Verstand, der die Aufgabe hat, die ethischen Werte zu entdecken und angesichts der menschlichen Würde diese umzusetzen, und Kluft eben zwischen dem Verstand und der Freiheit, die eigentlich die Verantwortung hätte, diese vom Verstand entdeckten Werte voranzubringen. Vielleicht würde Johannes von Salisbury uns heutzutage daran erinnern, dass nur solche Gesetze gerecht sind, die die Heiligkeit des menschlichen Lebens respektieren, die die Erlaubtheit der Abtreibung zurückweisen, ebenso die Erlaubtheit der Euthanasie und die alle hemmungslosen genetischen Versuche erlauben, dass solche Gesetze einfach nicht der Gerechtigkeit entsprechen und nicht gültig sind. Ebenso Gesetze, die gegen die Würde des Menschen und der Ehe verstoßen. Wenn wir darauf nicht achten, dann würde sich und wird sich in unserer Zeit immer mehr das herausbilden, was Johannes von Salisbury als Tyrann des Herrschers bezeichnet hat. Oder wie wir heute sagen würden, die Diktatur des Relativismus. Ein Relativismus, der, wie ich einmal vor einigen Jahren gesagt habe, nichts als endgültig anerkennt und wo nur der eigene Wille gilt mit seinen Wünschen. In meiner letzten Enzyklika Caritas in Veritate habe ich über die Wahrheit geschrieben, die Wahrheit und die Liebe können nicht hergestellt werden, sie können nur angenommen werden. Ihre letzte Quelle ist nicht und kann niemals sein der Mensch, sondern nur Gott. Oder mit anderen Worten, derjenige, der die Wahrheit und die Liebe ist. Dieses Prinzip ist so wichtig für die Gesellschaft und für die Entwicklung, weil nämlich weder die eine noch die andere, weder Wahrheit noch Liebe, Produkte des Menschen sein können. Die Berufung zur Entwicklung der Menschen, der Völker, ist nicht nur Ausdruck des menschlichen Willens, sondern besteht bereits in einem Plan, der uns vorausgegangen ist, der für uns alle besteht und den wir freiwillig annehmen müssen. Wir müssen versuchen, diesen Plan, der uns gegeben ist, zu finden und Gerechtigkeit zu schaffen. Und wir können diesen Plan nur mit einem Herzen und mit einem Verstand vom Lichte Gottes gereinigt annehmen. Danke.
Liebe Brüder und Schwestern, in der heutigen Generalaudienz möchte ich Johannes von Salisbury vorstellen. Dieser zu Beginn des 12. Jahrhunderts in England geborene Gelehrte studierte in Paris und an der berühmten Kathedralschule von Chartres. Er stand als Sekretär im Dienst von drei Erzbischöfen von Canterbury, bemühte sich um die Lösung der Konflikte zwischen dem König und der Kirche und war in den letzten 4 Jahren seines Lebens Bischof von Chartres. Seine beiden Hauptwerke sind der Polykratikus, philosophische und theologische Reflexionen über das Staatswesen, die rechte Politik, und das Metalogikon, eine Verteidigung der Weisheit und der rechten Bildung. Aus diesen beiden Werken möchte ich 2 Gedanken herausgreifen, die auch für unsere Zeit von großer Bedeutung sind. Johannes von Salisbury warnt eindringlich vor einer leeren Rhetorik, die sich nicht aus dem wahren Guten und Schönen nähert, sondern einfach dahinredet. Diesen Ratschlag würde er heute wohl besonders an die Kulturschaffenden und an die Medien richten und sie einladen, die Wahrheit und die Weisheit des Evangeliums zum Maßstab der Kommunikation zu machen. Der Politik gilt seine Forderung, dass die staatlichen Gesetze nicht einfach aus der Tyrannie des Herrschers kommen dürfen, wie er sagt, sondern auf der Grundlage des universalen Naturrechts stehen müssen und dass die Würde der Menschen vom Staat zu schützen ist, dass es das Recht gibt, das unseren Rechtsetzungen vorangibt, das in der Natur selbst angelegte Recht, das von allen zu respektieren ist. Gesetze, die Abtreibung oder Euthanasie erlauben oder die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau relativieren, sind demnach in keiner Weise angemessen, weil sie dem Wesen des Menschen widersprechen. Einen adventlichen Gruß richte ich an die deutschsprachigen Pilger sowie an die vielen Menschen, die über Radio und Fernsehen mit uns verbunden sind. In den wichtigen Fragen des öffentlichen, des persönlichen Lebens dürfen wir nicht vergessen, dass sie nicht bloß auf menschlichen Entscheidungen gründen, sondern auf einen Plan Gottes, der uns vorausgeht und eine Pflicht darstellt, die anzunehmen allein das Wohl aller und des Einzelnen garantieren kann. Euch allen wünsche ich eine gnadenvolle Vorbereitung auf das Weihnachtsfest.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.